Als die Hauspreise vor 3 Jahren weltweit abstürzen und die amerikanische Immobilienblase platzt, ist die große Party für die Global Player und die vielen kleinen Glücksritter auf dem internationalen Finanzmarkt vorbei. Millionen von spekulativen Wertpapieren, die durch amerikanische Hauskredite besichert gewesen sind, entpuppen sich plötzlich als toxisch. Die Wertpapiere sind nichts mehr wert. Die Roulettekugel ist auf die Null gefallen. Allerdings bedeutet die Null in diesem Fall, auch der Staat hat verloren. Die Verluste der Spieler müssen von den Steuerzahlern dieser Welt, von denen die meisten gar nicht am Roulette-Tisch gesessen haben, beglichen werden. Das Glücksspiel ist zu Ende und die große Finanzkrise beginnt. So erscheint es nur logisch, dass sich für die risikoreiche Geldvermehrungsalchemie an den internationalen Finanzmärkten schnell eine angemessene Bezeichnung findet: Casino-Kapitalismus.
Dirk Becker, Soziologe an der Zeppelin University in Friedrichshafen.
Solange wir menschliche Akteure in den Märkten haben, die glauben, sie könnten machen, was sie wollen, weil ihnen im Zweifel der Steuerzahler zu Hilfe kommt, werden wir systematisch Verzerrungseffekte haben, wie wir sie in den letzten Jahren beobachtet haben.
Konrad Paul Lissmann, Philosoph an der Universität Wien.
Im Grunde könnte man sagen, haben diese Finanzakteure sich so verhalten, wie Menschen, die ein hohes Risiko eingehen, aber gleichzeitig eine Versicherung abgeschlossen haben, die sie nicht selbst bezahlen.
Seit den ehrwürdigen Tagen der aristotelischen Hauswirtschaftslehre hat das Geld 3 wesentliche Funktionen. Es dient als universaler Wertmaßstab, als globales Tauschmittel und als allgemeiner Wertspeicher. Diese Vorzüge machen das Geld zur Grundlage einer arbeitsteiligen Gesellschaft und zum Schmiermittel einer funktionierenden Volkswirtschaft. Daran hat sich aus Sicht der modernen Ökonomie auch 2400 Jahre nach Aristoteles nicht viel geändert.
Ein Arzt und ein Arzt ergeben keine Gemeinschaft des Austausches, aber wohl ein Arzt und ein Landwirt. Und überhaupt 2 Personen, die nicht gleich sind. Aber zwischen diesen muss dann eine Ausgleichung stattfinden. Darum muss alles, was ausgetauscht werden soll, irgendwie vergleichbar sein. Dazu nun ist das Geld in die Welt gekommen. Aristoteles.
Aristoteles hat am Geld schon eine Eigenschaft festgestellt, die ihm höchst suspekt vorkam und von der man sagen könnte, das ist genau der Aspekt, der genau diese Dynamik hin zur Entwicklung von hochkomplexen Finanzsystemen eigentlich inauguriert hat, nämlich, dass das Geld nicht nur als Tauschmittel fungiert, sondern dass das Geld selbst zu einer begehrten Ware werden kann. Und das Interessante an diesem Begehren nach dem Geld ist, dass es im Gegensatz zu allen anderen Begehren das einzige Begehren ist, das tatsächlich keine Grenze kennt, das unstillbar ist.
Wenn Geld arbeitet, dann vermehrt es sich. Unglücklicherweise bedeutet das nicht, dass wir Menschen deshalb auf Arbeit verzichten könnten. Irgendwer muss ja die Waren herstellen, die wir gegen Geld eintauschen können. Das ist zumindest im Realkapitalismus so. Geld wird gegen Ware eingetauscht, Ware gegen Geld, Geld wiederum gegen Ware und so weiter. Dabei vermehrt sich das Geld, indem es investiert wird. Im Realkapitalismus funktioniert das typischerweise so.
Die Sparer legen ihr Geld auf die Bank und bekommen dafür Zinsen. Die Bank verleiht dieses Geld an Unternehmen und nimmt dafür Zinsen. Die Unternehmen verwenden diese Kredite für den Erwerb eines Investitionsgutes. Dabei wird Finanzkapital in Realkapital verwandelt. Wenn die Unternehmen Gewinn machen, bezahlen sie aus dem Mehrertrag durch die Investitionen den Zins. Diesen wiederum teilen sich Bank und Sparer. Unternehmer, Sparer und Bank haben ihr Geld vermehrt.
Ganz anders verhält es sich mit der Geldvermehrung im modernen Finanzkapitalismus, der sich seit den 1970er Jahren entwickelt hat. Hier arbeitet das Geld, indem es sich selbstreferenziell vermehrt, meist durch Tausch von einer Geldform in die andere. Bankguthaben verwandeln sich in Devisen, Devisen in Aktien, Anleihen in Rohstoffwertpapiere oder andere Finanztitel.
Sie geben Liquidität, weil ich sie eben jederzeit zu normalem Geld machen kann.
Stefan Schulmeister vom Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut.
Sie sind aber gleichzeitig im Gegensatz zum normalen Geld nicht wertbeständig, sondern bieten die Chance, durch Spekulation sehr rasch reicher zu werden. Folge: immer mehr Menschen, Institutionen versuchen durch Tausch Geld gegen eine andere Art von Geld reicher zu werden.
Das Geld wird auf dem Finanzmarkt veranlagt und soll sich dort vermehren. Wie aber schafft es das? Antwort: durch Spekulation. Das bedeutet nichts anderes, als die Anleger schließen Wetten über die künftige Entwicklung von Preisen und Kursen ab. Wie wird sich diese Anleihe entwickeln? Steigt jene Aktie? Fällt der Ölpreis? Steigt vielleicht der Dollar? Auf alles kann gewettet werden, und wer richtig spekuliert, kann schnell ein Vermögen machen.
Casino-Kapitalismus bezieht sich auf die Frage, wie sind die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, um hier Spekulationen oder riskante Investitionen durchzuführen.
Walter Schachermeier, Finanzmathematiker.
Und das, was wir heute erleben, ist, dass die Rahmenbedingungen es in nie gekanntem Ausmaß erleichtern, das in großem Stil abzuwickeln, wenig besteuert zu werden, wenig Kontrolle zu haben, in globaler Art und Weise durchzuführen. Die Art und Weise, wie die Finanzmärkte zurzeit geregelt sind, haben eine stark destabilisierende Komponente, neigen dazu, dass Krisen sich aufschaukeln.
Aus der Perspektive der Volkswirtschaft stellt sich das Problem des Casino-Kapitalismus fundamentaler dar. Denn auch ein strenger regulierter Finanzmarkt würde gesamtökonomisch immer noch ein Nullsummenspiel bleiben. Die Summe der Gewinne ist gleich der Summe der Verluste. Was einzelne clevere Finanzspekulanten gewinnen, müssen andere, weniger kluge, verlieren. Weltweit stehen etwa 50.000 Profis Millionen von Amateurspekulanten gegenüber. Und meistens sind die großen Banken, Investmentbanken und Hedgefonds die Gewinner in diesem globalen Umverteilungspoker.
Wie in einem wirklichen Casino, wo der eine gewinnt, geht auf Kosten eines anderen und das System gewinnt nicht.
Der Wiener Ökonom Stefan Schulmeister.
Ich fasse das manchmal in dieses ANWN-Gesetz zusammen. Dieses ANWN-Gesetz ist so einfach, dass es Wirtschaftswissenschaftler im Allgemeinen nicht verstehen können. Es meint, aus nichts wird nix. Sie können das Bruttoinlandsprodukt 300 Mal auf den Finanzmärkten umsetzen. Hier werden Vermögen umverteilt, aber nicht geschaffen.
Ganz anders im Realkapitalismus. Hier kann die Arbeitsform des Geldes durchaus zu einem volkswirtschaftlichen Positivsummenspiel führen. Das gemeinsame Profitstreben von Sparern, Banken und Unternehmen kurbelt die Wirtschaft an und lässt das Bruttosozialprodukt wachsen. Das Geld hat in diesem realkapitalistischen System eine dienende Rolle, aber leider auch den Nachteil, dass es sich viel langsamer vermehrt.
Klassisches Beispiel: der amerikanische Hedgefondsbesitzer und Manager George Soros hat in einer Woche 1 Milliarde britisches Pfund an Reingewinn erzielt. Das schaffen sie auch als bester Unternehmer nicht.
Kritiker des Finanzkapitalismus monieren seine negativen Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Da das Geld nicht in die Realwirtschaft investiert, sondern lediglich auf den Finanzmärkten zirkulierend schnell vermehrt wird. Viele große Unternehmen ziehen es in der Zwischenzeit vor, ihre Gewinne auf dem Finanzmarkt zu veranlagen, weil dort kurzfristige Renditenmaximierungen möglich sind, von denen man in der Realwirtschaft nur träumen kann.
Konzerne wie etwa Siemens, die traditionell ihren Gewinn in der Realwirtschaft gemacht haben, haben immer mehr auf Finanzveranlagung und Spekulation gesetzt. In der Gebäudetechnik kann ich nur 4% Rendite machen, aber wir haben so gute Spekulanten, die machen 12%. Also kriegt die Spekulationsabteilung mehr Kapital zugewiesen zur weiteren Vermehrung. Wenn die Leute gut spekulieren, dann wird die Rechnung für Siemens aufgehen. Einzelne Amateure begannen zu spekulieren. Der Staat hat schließlich gesagt, auch ich lasse das Geld für die Altersvorsorge auf den Finanzmärkten arbeiten.
Diese Arbeitsform des Geldes dämpft das Wirtschaftswachstum, weil die notwendigen Investitionen in der Realwirtschaft fehlen. Die Folgen: die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die soziale Kluft zwischen Arm und Reich wird größer. So führen Finanzspekulationen langfristig zum Abbau des Sozialstaates, meinen Kritiker. Darüber hinaus destabilisiere das Spekulationsgeschäft, vor allem auf dem Derivatmarkt und im Devisenhandel, systematisch die wichtigsten Preise der Weltwirtschaft. Wechselkurse, Aktienkurse, Zinssätze und Rohstoffpreise.
Karl-Heinz Brodbeck, Ökonom an der Hochschule für Politik in München.
Plötzlich steigt der Preis dann für Mais, nicht weil die Leute, die die Futures, also die künftigen Kaufoptionen auf Mais, tatsächlich den Mais essen wollen, sondern sie halten die Papiere vorübergehend, weil sie wissen, der Wert steigt, aber damit entziehen sie dem Markt natürlich die Möglichkeit, relativ günstig Mais einzukaufen. Der Maispreis steigt und am anderen Ende verhungern Menschen.
Zahlen. Zwischen 1990 und 2007 sind die Finanztransaktionen fünfmal rascher gewachsen als die globale Wirtschaft. Im Jahr 2007 war das Volumen der weltweiten Finanztransaktionen 73,5-mal höher als das nominelle Weltbruttoinlandsprodukt. Ende 2007, kurz nach dem Beginn der Weltfinanzkrise, betrug der Nominalwert aller nicht börsengehandelten Derivate fast 600 Billionen Dollar.
Der größte Anteil der Finanztransaktionen entfällt heute auf den Handel mit Derivaten. Das sind Wertpapiere, mit denen man Wetten auf die künftige Entwicklung von Preisen und Kursen abschließt. Ihr Wert leitet sich meistens von Aktienkursen, Zinssätzen, Wechselkursen oder Rohstoffpreisen ab. Bei den Spekulationsgeschäften, die schließlich die Finanz- und Wirtschaftskrise auslösen sollten, ging es allerdings um die Immobilienpreise. Dafür wurde eine komplizierte Form von Derivaten auf den Finanzmarkt geworfen, sogenannte CDO-Papiere.
Collateralized Debt Obligations, kurz CDOs, sind forderungsbesicherte Wertpapiere, bei denen das Ausfallsrisiko beispielsweise von Hauskrediten in verschiedene Tranchen strukturiert wird.
Solange die Hauspreise stiegen, war das ein lukratives Geschäft für fast alle, die indirekt oder direkt an der weltweiten Spekulation mit CDO-Papieren beteiligt waren. Amerikanische Staatsbürger, die ein eigenes Haus besitzen wollten, amerikanische Banken, welche die Kredite dafür vergaben, internationale Geschäftsbanken und Investmentbanken, die aus diesen Krediten eine neue Form der Finanzveranlagung machten. Investoren und Anleger aus dem In- und Ausland, darunter selbst Pensionsfonds oder Kommunen aus Deutschland, die ihr Geld in den CDO-Papieren anlegten, ohne davon etwas zu verstehen. Als der Immobilienboom zu Ende war, wich die Spekulationslust allerdings einem großen Kater auf dem Finanzmarkt.
Der Wiener Nationalökonom Erich Streisler.
Die schönste Darstellung, was eine Finanzmarktkrise ist, diese Aussage stammt von einem englischen Geldpolitiker, der 1720 enorm spekuliert hat und fast bankrott gegangen ist und gesagt hat, das ist eben the madness of people, die Verrücktheit der Bevölkerung. Das Interessante ist nur der Name des Betreffenden, es war Isaac Newton.
Das globale Spekulationsspiel mit den Derivaten baute sich über mehrere Jahre auf. Chinas Wirtschaftswachstum erzeugte eine weltweite Liquiditätsschwemme und drückte vor allem in Amerika die Zinsen. Geld war billig. Was die Chinesen erwirtschafteten, gaben vor allem die Amerikaner aus, die sich immer mehr verschuldeten. In Amerika waren Kredite selbst für jene leicht zu bekommen, die sich diese gar nicht leisten konnten. Das kam dem noch unter Präsident Bill Clinton begonnenen Community Reinvestment Act zu Pass. Jeder Amerikaner sollte ein Eigenheim besitzen. Die amerikanischen Hypothekenbanken vergaben also Subprime-Kredite an Bürger mit geringer Bonität und sogenannte Ninja-Kredite an Bürger ohne Einkommen, Arbeit oder Vermögenswerte.
Was wir ja tatsächlich beobachten können, ist ein Liquiditätspoker, der sich in den letzten 3-4 Jahren aufgebaut hat.
Der deutsche Soziologe und Kulturtheoretiker Dirk Becker.
Die Amerikaner haben mit einer extrem lockeren Notenbankpolitik, die also die Liquidität, das heißt das Geld in den Markt gepusht hat, wie man das nur haben wollte, versucht, ihre prekäre Position in der Weltwirtschaft zu sichern. Und dieser Finanzmarkt hat eigentlich nichts anderes gemacht, als auf eine gnadenlos smarte und auch deswegen gnadenlos gewissenlose Art und Weise die Chancen, die ihr von der amerikanischen Notenbankpolitik eingeräumt worden sind, auszunutzen.
Da in Amerika Hauskredite regressfrei sind, konnten die Hypothekenbanken weder auf das Arbeitseinkommen noch auf das sonstige Vermögen der Hausfinanzierer durchgreifen, falls diese ihre Kredite nicht bedienen konnten. Die Lösung bestand darin, dass man die Schulden einfach in die ganze Welt verkaufte. Mit anderen Worten, die Kreditrisiken wurden in spekulative Wertpapiere für den internationalen Finanzmarkt umgewandelt.
Da werden Gelegenheiten ausgebeutet. Was kann ich mit dem Geld, das ich gerade zu viel auf meinen Konten habe, machen? Antwort, ich muss jemanden finden, der bereit ist, mir dafür ein Wertpapier zu verkaufen. Und dann folgt ein ganz schlichtes Risikokalkül, mit dem man entweder ausrechnen kann, was die Hypotheken wert sind, die man da eingekauft hat, oder mit dem man das nicht ausrechnen kann. Und was wir eben unterlassen haben in den letzten 3 Jahren, ist, dass an den Stellen, wo man es nicht ausrechnen kann, welches Risiko man eingeht, haben wir nicht darauf verzichtet, die Geschäfte zu machen, sondern haben wir sie trotzdem gemacht.
Die amerikanischen Hypothekenbanken gaben die Hauskredite an andere Banken weiter. Diese gründeten eigene Zweckgesellschaften und dort machte man aus den Hauskrediten immobilienbesicherte Wertpapiere. Auf Basis finanzmathematischer Modelle wurden die Wertpapiere strukturiert, das heißt, man teilte sie in 3 verschiedene Risikoklassen ein. Jetzt waren aus den Kreditschulden der amerikanischen Hausfinanzierer spekulative CDO-Papiere für den Finanzmarkt geworden. Je höher das Ausfallsrisiko des CDO-Papiers, desto höher die Rendite. Weil man sich über die Bonität der Wertpapiere aber keine Illusionen machte, gab man die CDOs an Investmentbanken und Hedgefonds weiter.
Was dort schiefgegangen ist, und es sind grobe Dinge schiefgegangen, möchte ich dazu sagen, das war deswegen, weil schlicht und einfach ziemlich unwissende Leute die Mathematik sehr schlecht angewandt haben.
Der Finanzmathematiker Walter Schachermeier von der Universität Wien.
Das dominierende mathematische Modell, das dort verwendet wurde, das von einem gewissen Herrn Lee vorgeschlagen wurde, das ist außerordentlich simpel. Das hat sich aber gerade deswegen großer Beliebtheit erfreut, weil es eben sehr simpel war, aus unserer Sicht übersimplifizierend, wie eine Reihe von Kollegen von mir lange Zeit bevor die Krise losgegangen ist, also sehr nachhaltig darauf hingewiesen haben.
Obwohl die finanzmathematischen Schwächen der Risikomodelle den Insidern bekannt gewesen sein dürften, lief die Verbriefungskaskade der CDOs munter weiter. Die nächsten Käufer vermengten die CDO-Papiere verschiedener Anbieter wohl dosiert und strukturierten sie erneut. So entstanden Wertpapiere der 2., 3. und 4. Generation. Es entstand ein weltweiter Brei an Ansprüchen und Finanzprodukten, den kein Mensch mehr durchschaute. Am Ende war es für die weltweiten Anleger unmöglich geworden, die Rückzahlungswahrscheinlichkeit der amerikanischen Hausbesitzer auch nur annähernd einzuschätzen. In Wahrheit wurden Schuldscheine ausgestellt, die eher Lotterietickets als Festgeldansprüchen entsprachen.
Das Verteilen der ursprünglichen Kreditrisiken über den Finanzapparat der Welt mit Hilfe von CDOs und ähnlichen Instrumenten, das per se wäre noch nichts Schlimmes gewesen. Dass diese Instrumente benutzt wurden, nicht um das Risiko zu verteilen, sondern um es hochzuschaukeln, dass eben Leute dann Wetten auf diese CDOs abgeschlossen haben oder Wetten auf diese Wetten, sodass in Wirklichkeit sich erstens niemand mehr ausgekannt hat, was jetzt wirklich passiert. Das ist auch bis heute noch nicht vollkommen geklärt. Einige haben davon profitiert und andere haben überproportional davon sind zu Schaden gekommen. Und das hat das System destabilisiert.
Die Hoffnung der CDO-Spekulanten war, dass etwaige Kreditausfälle nur die schlechteste, also risikoreichste Tranche der Wertpapiere treffen würden. Doch man übersah die echte, systemische Gefahr, die durch die Risikostrukturierung der CDO-Papiere gar nicht zu eliminieren war, den möglichen Einbruch der Immobilienpreise.
Derivate sind Massenvernichtungswaffen. Warren Buffett, amerikanischer Finanzspekulant.
Als die Hauspreise im Winter 2006/07 in den Keller rasselten, gerieten viele amerikanische Hausbesitzer in die Überschuldung. Sie konnten ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen. Die darauf aufbauenden CDO-Papiere an den Finanzmärkten waren nichts mehr wert. Unter den Kreditausfällen hatten nicht nur die Banken, Finanzinstitute und Anleger zu leiden, sondern sie betrafen jetzt den Rest der Welt. Entweder durch direkte Ansteckung mit dem Bacillus der toxischen Wertpapiere oder durch den Rückgang des realen Wirtschaftswachstums.
Ich halte die Finanzkrise für den Anfang vom Ende des Finanzkapitalismus.
Stefan Schulmeister, Ökonom.
Es ist schon ein hohes Maß an Entfremdung im Finanzkapitalismus entstanden, der Gestalt, dass das, was für uns eigentlich ein Instrument sein sollte, um uns das Leben bequemer zu machen, Macht über uns gewonnen hat.
Die Asian Development Bank schätzte, dass der weltweite Vermögensverlust im Jahr 2008 ungefähr 50 Billionen Dollar betrug. Ein Vergleich. Ein Jahr zuvor betrug das Bruttosozialprodukt der ganzen Welt nur 4 Billionen mehr.
Die Banken mussten ihre Kreditforderungen abschreiben, die Marktwerte ihrer Papiere fielen, ihre Gewinne nahmen ab und das geringe Eigenkapital schrumpfte überproportional. Die Folge? 2008 gingen 83 Banken entweder in den Konkurs, verschwanden durch Übernahmen oder wurden in letzter Minute verstaatlicht. Dadurch erhielt die Realwirtschaft weniger Kredite. Das erzwang einen Rückgang der Investitionen. Dadurch wurde das reale Wirtschaftswachstum gedämpft und die Arbeitslosigkeit erhöht. Resultat des globalen Casino-Besuchs: Die Welt steckt in einer veritablen Wirtschaftskrise.
Der deutsche Ökonom Karl-Heinz Brodbeck.
Wir bräuchten so etwas wie eine global differenzierte Abkehr von den verselbstständigten Finanzmärkten. Sie nehmen ja von der Volkswirtschaft nur was weg und verteilen das in wenige Taschen um.
Aus heutiger Sicht zeigt sich, dass niemand für das risikoreiche Spekulationsspiel mit den Wertpapieren wirklich haftete. Die amerikanischen Hausfinanziere nicht, weil ihre Kredite regressfrei waren. Und die Banken nicht, weil sie das Spiel fast ohne unterlegtes Eigenkapital betrieben. Und wer nicht haftet, der zockt. Er sucht das Risiko, wo er es nur findet. So entstand die weltweite Illusion, Arbitrage wäre möglich, Gewinn ohne Risiko. Für die Gesellschaft bedeutete das globale Spekulationsspiel aber, die Gewinne wurden privatisiert und die Verluste sozialisiert.
Worauf es mir ankäme und was ich mir wünschen würde, wäre ein genauer Blick darauf, wann jemand an der Schraube dreht, wann er sich wieder etwas einfallen lässt, wo der Glaube und das Vertrauen auf das Geld einfach privat missbraucht wird. Geld ist ein Gemeinschaftsgut.
Ich würde gerne die Finanz weniger stolz und die Industrie zufriedener sehen. Winston Churchill.
Alle Philosophie kann offenbar nur wenig gegen die Gier ausrichten. Das war der erste Teil von Armin Stadlers Serie »Die Welt als Casino«, eine kleine Geldphilosophie in der großen Krise.